Es gibt Momente im Leben, da wünscht man sich, die Zeit zurückzudrehen, eine zweite Chance zu bekommen. Als ich 15 oder 16 war, genau weiß ich es nicht mehr, da hat mir unsere Fußballmannschaft, ich habe ja jahrelang im Fußballverein gespielt, ein Turnier. Und wir waren so eine typische olympische Mannschaft. Ja, dabei sein ist alles. Unsere Erfolge waren recht schnell offiziell. Okay, aber auf jeden Fall hatten wir ein Turnier und wir haben die ersten beiden Spiele mal wieder echt grandios verloren. Und zwischen unserem Kapitän und mir entbrannte ein regelrechter Zwiespalt, welche Taktik für die nächsten Spiele jetzt die beste wäre. Und ihr wisst ja, Jungs in dem Alter, das sind ja die größten Bundestrainer schlechthin. Also, so. Das Problem bei der Geschichte war, wir zwei waren die besten Freunde. Und es führte dann aber dazu, dass unsere Mannschaft sich teilte. Manche fanden meine Ideen ganz cool, manche fanden die Ideen von Marc, so hieß er, ganz cool. Und so führte es dazu, dass wir das restliche Turnier über schön gespalten als Mannschaft so auf dem Fußballplatz rumhingen und wie die nächsten Spiele ausgingen, das könnt ihr euch vorstellen. Einer musste den letzten Platz machen. Das war aber gar nicht so schlimm. Das Schlimme war, dass unsere Freundschaft kaputt ging daran. Und wir in den nächsten Tagen und Wochen mich nicht so richtig mies fühlte, weil wir lebten im Dorf und man sah sich ständig und wenn wir uns sahen, haben wir die Straßenseite gewechselt, ja? So wie Erwachsene das machen. Haben wir schon als Jugendliche gemacht. Wir gingen in die gleiche Schule mit diesem großen Treppenhaus. Wenn wir den anderen sahen, haben wir eine andere Treppe genommen, damit man sich nicht begegnen muss. Und das, obwohl wir richtig, richtig gute Freunde waren. Und was wünschte ich mir damals, dass es eine zweite Chance gibt, dass es möglich wäre, die Zeit zurückzudrehen. Jona bekommt diese zweite Chance. Gott wiederholt seinen Auftrag und er sagt zu Jona, komm, steh auf, komm. Im Hebräischen, steh auf, mach dich auf den Weg nach Ninive. Gott lässt nicht locker. Er lässt nicht locker. Er hat Geduld mit Jona. Ja, er lässt nicht locker. In Jona 3, Vers 1 heißt es ganz schlicht, zum zweiten Mal sprach der Herr zu Jona. Jona ist ja nicht zu beneiden. 3 Tage war er im Bauch des Fisches. Ich meine, in unserem Bauch war schon so mancher Fisch. Aber ich glaube nicht, dass einer von uns schon mal ein Fisch war. Marc hat letzte Woche sehr eindrücklich darüber gepredigt. Ich habe es nicht gehört, wir waren auf Gemeindefreizeit. Ich habe es aber gelesen. Und im Bauch ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Man könnte auch sagen, die Bauchentscheidungen sind manchmal die genau richtigen. Jona betet. Manchmal ist es das Einzige, aber immer ist es das Beste, was wir tun können. Jona wirft Gott sein ganzes Leben hin. Jona 2, ab Vers 7. Du, Herr, mein Gott, hast mich vor dem sicheren Tod bewahrt und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und du hörtest mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Jona ist aber doch irgendwie auch zu beneiden, denn er erkennt, Marc hat es letzte Woche so eindrücklich gesagt, vielleicht geht es gar nicht um ihn. Vielleicht hat Gott ja was viel Größeres vor. Und es geht gar nicht um diesen einen Mann. Gottes Wege sind eben größer als unsere Wege und Gedanken. Und Jona steht vor der Entscheidung, entweder Umkehr oder Rebellion weiter gegen Gott. Entweder weiter sich Gott widersetzen, weiter weg von Gott zu laufen. Weiter sagen, ach Gott, lass mich in Ruhe, nimm jemand anderen. Oder zu sagen, ich kehre um. Ich möchte mich auf deinen Weg begeben, Gott. Ich möchte tun, was du sagst. Ich glaube, auch wenn das alles so lustig ist, keiner von uns hat schon mal den Bauch und so weiter. Haha. Ich glaube aber, dass wir alle solche Situationen kennen. Und vielleicht steckst du gerade in so einem Wal drin oder in so einem Bauch von einem Fisch. Vielleicht bist du gerade in so einem Denken drin, vielleicht umgibt dich eine Situation, eine Herausforderung, was auch immer es ist, wo du eigentlich auch weißt, entweder ich tue das, was Gott will, oder ich laufe weg. Entweder ich gehe auf seinen Weg oder ich rebelliere gegen ihn. Und vielleicht redet Gott ja durch diese Predigtreihe auch schon zum zweiten Mal zu dir. Vielleicht hat er ja schon davor in einer Angelegenheit schon zweimal oder dreimal oder noch öfters zu dir gesprochen und du merkst es innerlich. Das ist wie wenn man den Kindern sagt, ich habe dir schon tausendmal gesagt das. Oder die Ehefrau dem Ehemann. Das soll ja auch vorkommen. Aber wenn ein Mann sagt, ja, ich mach's, dann mach das. Und wenn es ein halbes Jahr dauert. Lasst es euch einfach gesagt sein. Aber versteht ihr, vielleicht arbeitet Gott gerade auch an dir, an etwas, woran du gerade denkst oder was dich beschäftigt. Und auf welchem Weg bist du? Auf dem Weg der Rebellion? Und sagst du, nee, ich mache, was ich will. Oder sagst du, ich will machen, was du sagst, Gott. Der Herr allein kann retten, sagt Jona. Und jetzt denken wir vielleicht, ist auch kein Wunder. Was würden wir im Bauch eines Fisches schon anderes sagen? Also wenn alle Rettungsversuche scheitern, würde ich auch sagen, der Herr allein kann retten. Also was soll Jona denn sagen? Aber es ist starker Tobak. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Wo suchst du dein Heil? Wo suchst du Heilung? Wo suchst du Zufriedenheit? Ein glückliches, ein gutes Leben. Ja, bei Jesus, sonst wäre ich ja nicht hier heute Morgen. Hör auf. Ist es wirklich so einfach? Denken wir bei Göttern vielleicht einfach zu schnell an andere Religionen, an Götzen, Statuen oder Bilder oder so? Martin Luther hat mal gesagt, woran du dein Herz hängst, worauf du dich wirklich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und jetzt gucken wir doch mal in unseren Alltag. Worauf verlassen wir uns denn wirklich? Worauf ist wirklich verlassen? Wenn ich mal darauf verlasse, dass Bayern München alle Spiele gewinnt, wo kommen wir dann noch hin? Zu einer spannenden Bundesliga-Saison. Worauf verlässt du dich im Alltag? Deine Beziehungen, auf Menschen, die es gut mit dir meinen, auf gutes Zureden, auf die Anerkennung anderer, auf deinen Job, auf deine Absicherung. Ich frage mich manchmal, ob es noch andere Länder gibt, in denen man sich gegen alles Mögliche so versichern kann, wie bei uns in Deutschland. Worauf verlassen wir uns wirklich ganz praktisch? Auf unser Bauchgefühl? Jona weiß nicht mal, sein Gebet rettet ihn. Er sagt, du allein, Herr, rettest mich. Und ich... Es mag vielleicht ein bisschen krass klingen, aber nicht nur deine Gebete retten dich und sogar deine Gebete können zu Göttern werden. Wenn du nämlich denkst, ich muss jetzt reden, damit ich Gott gefalle, dann ist es Religiosität. Und wenn du dann noch betest, weil du denkst, ich muss Gott gefallen und andere sollen das auch so machen, dann wird es gesetzlich. Auch das rettet Jona nicht. Jona rettet nicht sein Gebet, allein Gott rettet ihn. Und lass es mich dir heute Morgen einfach so sagen, Jesus allein rettet dich. Und erneuert dich und bringt dich aus einer noch so zerfahrenen Fischbauchsituation heraus. Wir haben es vorhin gesungen, du allein rettest mich, sei mir gnädig, Herr. Aber die Entscheidung, auf welchen Weg du dich begibst, die liegt bei dir. Jona entscheidet sich, dass er losgeht, dass er sagt, ja, okay, Gott, jetzt bin ich nicht mehr schwerhörig. Ich gehe los, ich stehe auf, ich mache mich auf den Weg. Wie dein Leben spannend wird, das ist der Untertitel unserer Predigtreihe. Und das hat Jona erlebt, weil er aufgestanden ist. Weil er eben nicht in sich versunken ist, im Selbstmitleid, weil er nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat, im Bauch des Fisches, sondern er ist losgegangen. Und nur deshalb redet Gott auch zu ihm und Jona hört ihn. Hörst du ihn auch? Und was Gott Jona sagt, ist schon krass. Wir lesen es in Jona 3, Vers 2 bis 4. Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort die Botschaft, die ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Herzlich willkommen in Ninive. Wie muss sich Jona gefühlt haben? Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass Jona durch diese Stadt geht, also die 3-Tagesreisen, ja, wenn wir jetzt mal einen gut bürgerlichen deutschen Arbeitstag von 8 Stunden nehmen, dann sind es 24 Stunden alleine, muss man gehen, um durch Ninive durchzugehen. So, das ist ja schon mal was. Jetzt ist er einen Tag unterwegs, also ist irgendwie so mitten in der Stadt angekommen. Und ich habe immer so gedacht, boah, der muss natürlich klinisch schlafen. Der muss sich ja die Hosen machen, jetzt vor diesen Menschen zu stehen. Und glaubt ihr, ich glaube es gar nicht mal so sehr. Weil er irgendwie doch geläutert wurde, der arme Kerl. Er hat doch beim ersten Mal schon abgelehnt und gesagt, Gott sucht den anderen, ich gehe nach Tarsis. Ich fliehe, ich gehe weg von Ninive. Aber Gott hat mich locker gelassen, Gott blieb an ihm dran. Und ich glaube, natürlich hat Jonah nicht, ist er nicht durchspaziert, wie wir das von gleich mittags machen. Aber ich glaube, er wusste Gott an seiner Seite. Das hat es nicht einfacher für ihn gemacht, aber doch etwas nachvollziehbarer, weil er gehört hat, wie Gott erneut zu ihm gesagt hat, geh nach Ninive und sag ihnen 40 Tage, ansonsten Schutt und Asche. Haben wir gelernt, zu hören, wie Gott redet? Haben wir gelernt, zu hören, wenn der Heilige Geist mit uns spricht? Ich glaube, unser Alltag ist so voll, dass wir es oft nicht tun. Das ist schon schlimm. Noch schlimmer ist es aber, wenn wir nicht glauben sollten, dass Gott heute noch mit uns redet. Dass der Heilige Geist noch zu uns redet. Wir reden mal von einem lebendigen Gott, von Jesus, der auferstanden ist. Ja, warum soll er dann schweigen? Wenn wir singen, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast, dann wäre es gut, wenn Gott auch nicht schweigt, weil sonst reden nur wir. Ich glaube, wir müssen ganz neu lernen, zu beten, zu hören, zu tun. So wie Jonas gemacht hat. Im Bauch des Fisches gebetet, Gott erneut gehört und dann getan. Und da ist nichts Schlimmes dabei. Also nichts Verwerfliches. Ich mache es dann doch, wenn ich E-Mails bekomme oder in Gesprächen bin oder Telefonaten und ich merke, wow, was hier an mich herangetragen wird, ist krass. So, und dann kann ich jetzt anfangen, irgendwelche logischen Schlüsse zu ziehen oder keine Ahnung was. Was ich mache, ist, mich im Moment zurückzunehmen und sagen, Jesus, offenbar dich. Rede zu mir, Heiliger Geist. Wenn ich also mal in einem Gespräch mit euch kurz still bin, dann wisst ihr, ist gerade krass, was er mir sagt. Nein, nein, so meine ich das nicht. Aber was ich sagen will, ist ganz konkret in dem Moment darauf zu vertrauen, dass Jesus redet. Jetzt im Ernst, jetzt mal wirklich mal so hier so, na, alles mal fallen gelassen. Wenn Jesus nicht mehr reden würde heute zu uns, dann müsste ich doch hier auch nicht stehen. Worüber würde ich dann reden? Über den toten Gott. Braucht kein Mensch, gibt schon genug. Also entweder wir lassen den Spaß und gehen gleich über zum Mittagessen oder Fußball gucken. Oder wir nehmen Gott ernst, dass er heute noch redet. Und ich glaube, dass wir es einfach lernen sollten. Aber, dass wir auch etwas lernen sollten. Dass nämlich das erste Merkmal, um rauszufinden, ob Gott jetzt zu mir geredet hat, die Barmherzigkeit ist. Ich denke vielleicht an einen Moment mal. Die will in Schutt und Asche legen, was ist das barmherzig? Die 40 Tage. Und manchmal habe ich den Eindruck, hier von uns, im Umgang miteinander, dass wir die 40 Tage überspringen. Dass wir manchmal zu schnell sind, manches zu fordern, Ansprüche an andere zu stellen, zu meinen, dass hat Gott mir gesagt, oder das wäre jetzt wichtig für mich persönlich, für andere, für die Gemeinde. Und wir überschreiten die 40 Tage. Dann wird es unbarmherzig. Aber Gottes Wesen ist die Barmherzigkeit und die Gnade. Im Neuen Testament heißt es nicht, weißt du nicht, dass Gottes Zorn dich zur Umkehr leitet? Oder dass Gottes Gericht dich zur Buße führt? Nein. Da steht, weißt du nicht, dass Gottes Liebe, Güte, ich habe es gehört, danke, 100 Punkte, 10 tragbare Waschmaschinen und einen Kaffee in der Magenstelle. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Lass uns ganz neu hören und das Glauben, dass Gott heute noch redet, durch sein Wort, durch die Bibel, durch andere Christen, durch Lieder, durch den Predigt, durch den Gottesdienst, durch was auch immer. Im Alten Testament hat er sogar durch den Esel geredet. Und lasst es uns glauben, dass er es heute noch tut. Und dann tun, was Gott uns sagt. Denn glaub mir, wenn du tust, was du von Gott hörst, dann geschehen Wunder. Es ist so. Wenn wir tun, was wir von Gott hören, dann geschehen Wunder. Jona hat es erlebt, wie es ist, dass Gott zu seinem Wort steht. Vergegenwärtigen wir uns die Situation. Der arme Tropf kommt nach Nineveh. Ja? Er muss durch Nineveh durch. Nach einem Tag fängt er an zu predigen. Und Nineveh war ja damals die Weltstadt, die Hauptstadt der syrischen Weltmacht. Gäbe es Sodom und Gomorra heute nicht als Sinnbild für eine ruchlose Stadt, würden wir heute Nineveh sagen. Mord und Totschlag, ein Rotlichtviertel nach dem anderen. Und der arme Jona geht da durch. Und er sagt, 40 Tage habt ihr Zeit, umzukehren zu Gott. Und wenn nicht, dann legt ihr eure Stadt in Schutt und Asche. Und was passiert? Ein Wunder. Wir lesen es in Jona 3, Vers 5 und 6. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Punkt. Ist es nicht krass? Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Punkt. Die, wo alle Welt sich schämte, auf Fremdschämen angesagt waren und keiner hin wollte. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten. Wow, wer von euch hat das letzte Mal gefastet? Und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus Sacktuch an. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er Trauerkleider an und setzte sich in die Asche. Und Jonas denkt, oh nee, die meine wirklich, was ich ihm sage. Boah, Gott tut ja wirklich, was er sagt. Na, ihr lacht. Aber geht es euch nicht auch manchmal so? Dass wir ganz überrascht sind. Meine Güte, es stimmt ja, was in der Bibel steht. Es stimmt ja, was Gott sagt. Meine Güte, mein Glaube könnte ja echt sein. Mein eindrücklichstes Beispiel dafür war mal vor über 3 Jahren, als ich mit meinem Sohn, der war damals so 3,5, am Frühstückstisch saß. Alleine die Damen unseres Hauses hatten noch geschlafen. Lukas war schon immer früh aufstehen und mir ist es voll in den Rücken reingefahren. Und ich hatte Schmerzen. Und Lukas meinte, Papa, soll ich dir ein Pflaster holen? So, Pflaster ist eher so, wenn man blutet, aber was kann man denn noch machen, wenn man Schmerzen hat? Und meinte Lukas, man kann beten. Dann habe ich gefragt, Lukas, möchtest du für mich beten? Dann war es kurz still und dann sagte Lukas, danke Jesus, dass du Papa gesund machen sollst. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das war sein Gebet. Ich war total perplex. Ich habe ihn in den Arm genommen, auch die eine oder andere Träne verdrückt und die Schmerzen waren weg. Die Schmerzen kamen auch einige Minuten später nicht mehr. Und ich habe zu Lukas gesagt, Lukas, weißt du was? Meine Schmerzen sind weg. Und dann guckt er mich nur an und sagt, ich habe ja auch für dich gebetet, Papa. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, ich bitte ihn noch, möchtest du für mich beten, aber habe in dem Moment vielleicht gar nicht geglaubt, dass das Gebet eines 3,5-jährigen Jungen dafür sorgen kann, dass meine Rückenschmerzen weggehen. Aber sie gingen weg und sind nicht mehr gekommen, also zumindest nicht damals. Und eigentlich sollten wir es doch wissen, wenn wir im Glauben unterwegs sind, wenn wir die Bibel kennen, Abraham wird ein Sohn verheißen, ein Isaak, und Isaak kommt. Den Jüngern wird der Heilige Geist verheißen und am Pfingsten wird der Heilige Geist ausgegossen. Jesus kündigt seine Auferstehung mehrmals an. Und oh Wunder, die Auferstehung findet statt. Gott steht zu seinem Wort und es geschieht etwas unglaublich Großes. Der König von Ninive legt sein Herrschergewand ab und legt sich in Sack und Asche. Weil ein normaler Mann wie Jona das tat, was er von Gott gehört hat und Gott sich zu seinem Wort stellt. Eine ganze Stadt, die Menschen darin werden gerettet. Weil ein normaler Mann wie Jona tat, was er von Gott gehört hat und Gott sich zu seinem Wort stellt. Das drohende Gericht über einer Stadt wird abgewendet, weil ein normaler Mann wie Jona tat, was er von Gott gehört hat und Gott sich zu seinem Wort stellt. Wir wissen bis heute immer noch nicht viel von Jona. Wir wissen, dass sein Vater Amittai hieß und dass er 5 Kilometer nordöstlich von Nazareth aufgewachsen ist. Mehr wissen wir nicht über ihn. Er war ein No-Name der damaligen Zeit. Was glaubst du, was Gott durch dich wirken kann? Die richtige Antwort lautet: alles. Alles. Alles kann Gott durch dich wirken, wenn er möchte. Wenn du hörst und tust, was er dir sagt, kann er alles durch dich wirken. Der Schöpfer dieses Universums, der König aller Könige, dem wir eben diese Lieder gesungen haben. Ich finde das verrückt. Aber nichts gibt mehr Kraft, als zu erleben, wie Gott zu seinem Wort steht. Erleben, wie er in das Leben eingreift. Jona hat es erlebt. Ich habe euch dieses aus dem jüdischen Denken vorgestellt, dieses Shechina, dieses Eingreifen Gottes in den Alltag des Menschen. Nicht nur dieses, ja, Gott ist überall, Gott ist da, sondern dass Gott ganz direkt eingreift in mein Leben, aus dem, von dem Schrank, von dem hebräischen Wort Zelten kommt. Dass das Gott in meinem Leben zählt. Dass er eingreift, dass er da ist, nicht nur gegenwärtig. Jona flieht ja nicht vor Gott, das geht ja nicht. Aber er flieht davor, dass Gott in sein Leben eingreift. Und dann erlebt er es schon wieder. Und es gibt nichts mehr, was mehr Kraft gibt, als dass Gott eingreift in unser Leben. Ganz konkret durch sein Reden, durch sein Wirken, durch Heilung. Es ist eine unglaubliche Kraftquelle. Und Dietrich Bonhoeffer sagt er einmal: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Und das ist der Haken bei der Geschichte. Wie gerne hätte ich einen Rucksack voll mit göttlicher Kraft, die ich mir einfach rausziehe, wenn ich sie gebrauchen kann. Wie bei dem Computerspiel, wenn man die Energie wieder aufladen muss. Ne? Oh, ja, keiner kennt es, aber alle spielen es. Ja, ich brauche nur irgendwie ein Item anklicken und zack, 100%. Wie schön wäre das, wenn wir das mit der Kraft Gottes, mit diesem Eingreifen Gottes in unserem Leben auch tun können. Oh, ich bräuchte ein bisschen Eingreifen, warte mal, ich hole mal was aus meinem Rucksack. Das nennt man aber nicht Vertrauen, sondern Kalkulation und Sicherheitsdenken. So ticken wir halt einfach. Aber der Haken und das große Problem ist eben einfach dieses Vertrauen. Das Vertrauen darauf, dass Gott auch dann noch mit mir geht, wenn ich diesen einen Schritt gehe. Und tu, was er mir sagt, mag es noch so verrückt klingen. Hätte ich Vertrauen, könnte ich alles tun. Aber es braucht manche vertrauensbildende Maßnahmen, würden wir heute in gruppendynamischen Prozessen sagen. Maßnahmen, dass unser Vertrauen in Jesus wächst. Hätte ich grenzenloses, unerschütterliches, nie versiegendes Vertrauen, bräuchte ich diese Maßnahmen nicht. 3 Stück, die ich euch gleich vorstelle. Aber ich brauche sie, weil ich dieses Vertrauen nicht habe. Ich habe kein Vertrauen, das unerschütterlich ist, das nie versiegt. Ich habe es nicht. Und deswegen 3 Maßnahmen, die ich euch mitgeben will, für unser Vertrauen, damit wir diese Schritte gehen und tun, was wir hören. Dass unser Vertrauen gestärkt wird. Das erste ist, dass wir Gottes Nähe suchen. Vertrauen wächst fort, wo wir die Nähe suchen. Das ist schon im Zwischenmenschlichen so. Das Vertrauen meiner Kinder ist nicht zu mir gewachsen, weil ich einfach ihr Papa bin, sondern weil sie die Nähe zu mir immer wieder hatten und immer noch haben. Dadurch wächst Vertrauen, auch im Zwischenmenschlichen, in Freundschaften, in Ehen. Genauso ist es mit Gott. Wenn wir seine Nähe suchen, wächst Vertrauen. Und ich werde nicht müde, das auch immer wieder zu betonen, dass wir Zeiten brauchen, jeden Tag, in denen Gott und du, ihr zwei, alleine seid. Dass er noch mit 7 Milliarden anderen beschäftigt ist, das spielt in dem Moment keine Rolle. Zeiten, in denen du und Gott, sonst niemand ist. Wie du das gestaltest, ist deine Sache. Und ich weiß, dass es manche schon ganz oft gehört haben. Ich wundere mich aber, dass es viele Christen gibt, die das nicht tun. Und dann klagen und jammern, ich erlebe Gott nicht. Wir brauchen diese Nähe, in der wir erleben, wie Gott uns ganz persönlich begegnet. Das zweite ist, dass wir Wahrheiten proklamieren, dass wir sie immer wieder aussprechen. Biblische Wahrheiten. Oder Lieder, in denen wir das, was Jesus für uns getan hat, aussprechen. Letzten Endes ist es der Teufel, der uns verunsichern will. Wie im Paradies. Sollte Gott gesagt haben, dass du ihm wirklich vertrauen kannst? Nein, 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 nein. Der Teufel kennt unsere Gedanken aber nicht, aber er hört unsere Worte. Sonst würden Dämonen nicht ausfahren. Sonst wären sie nicht ausgefahren, wenn wir es in der Bibel lesen, wenn nicht der Name Jesus ausgesprochen wird. Er hört es, was wir sagen. Und in Jakobus 4 in der Bibel heißt es, Vers 7, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Nehmen wir doch mal die Bibel ernst. Nicht nur wörtlich, sondern auch ernst. Und dann tun wir das. Dann sprechen wir das einfach aus. Ich habe euch schon oft von meinem Konfirmationsvers erzählt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Allein dieses Wort zu sagen, bewirkt etwas in meinem Leben und in der geistlichen Welt. Und es geht mir nicht um irgendein psychisches Mantra, was wir dann daherlabern und dann geht es uns danach irgendwie besser. Nein, es ist die Wahrheit. Es ist Wahrheit, die wir in dem Moment aussprechen. Und der letzte Punkt ist, ich nenne ihn auf dem Wasser laufen. Vertrauen entwickelt sich dort, wo du in einer Situation bist, in der du Vertrauen brauchst. Du kannst theoretisch über das Vertrauen, du kannst Wikipedia Vertrauen eingeben und lesen, kannst du machen. Dein Vertrauen wird dadurch nicht größer. Ich vermute, es wird sogar kleiner. Vor einigen Wochen war ich, waren wir als Familie in einem Tiergehegepark, keine Ahnung, da zwischen Wald und Rotweil, da oben. Ja. Und da gibt es einen Spielplatz. Und da gibt es ein Klettergerüst, das ist höher als ich, das ist nicht so schwierig, ich weiß. Ja. Also so 2 Meter, 2,5 Meter, ich weiß es nicht. Also größer als ich. Und Lukas kletterte dort oben so drauf rum und ich stand unten und er war dann plötzlich so rum, ich war unten und sagte, hey Lukas, komm, spring runter. Das war nicht geplant, ich habe es ihm nur so angeboten. Und man hat so richtig gemerkt, wie er dann da oben drauf saß. Ich wollte festhalten, ich wollte wegdrücken wollte und los und so. Und dann ist er gesprungen. Ja, ich habe ihn gefangen. Nochmal, nochmal, Papa, nochmal. Das ist nämlich immer das Gleiche. Erst wollen sie nicht und dann wollen sie nicht aufhören. Dieses Vertrauen, das wusste er längst. Er weiß vom Kopf, dass er mir vertrauen kann. Das weiß er längst. Dazu hat es das Klettergerüst nicht gebraucht. Aber um dieses Vertrauen nochmal zu erleben, dazu hat es den Sprung gebraucht. Und dazu müssen wir manchmal auf dem Wasser laufen, in Situationen sein, wo wir wissen, ich kann jetzt nur Gott vertrauen, mehr kann ich nicht mehr. Sei es bei Entscheidungen, die wir treffen müssen im Beruf, in der Familie, vielleicht im Finanziellen, vielleicht was die Zukunft betrifft. Situationen, in denen wir anderen von Jesus erzählen, sind übrigens sehr gute Situationen, um Vertrauen zu erleben. Weil uns oft die richtigen Worte fehlen, aber wir sie dann bekommen. Und dann erlebst du vielleicht, wenn du dieses Vertrauen, wenn es sich vertieft, das Wunderbarste in diesem Universum. Gott ist gnädig. Sein Wesen ist die Gnade. Und deswegen können wir es bei ihm aushalten. Er verurteilt uns nicht nach dem, wie wir eigentlich sind. Mal ganz ehrlich. Wer von uns hat Gottes Liebe verdient? Weil er so gut ist, weil er so fromm ist, weil er jeden Sonntag in Gottesdienst geht, weil er so viel betet, weil er so ein netter Kerl ist. Keiner von uns, niemand. Und wenn wir ehrlich sind, brauchen wir nicht auf die Leute in Ninive schimpfen. Gucken wir unsere Gedanken an, unsere Worte, die unsere Handlungen prägen. Ja, sind wir 24 Stunden am Tag tolle Menschen? Ihr vielleicht schon, ich nicht. Keiner kann von sich sagen, ich habe mir Gottes Liebe verdient. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass wir überhaupt leben. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und nach menschlichem Ermessen, wenn wir nur mal als Menschen denken, verletzen wir Gott doch ständig. Ich höre immer wieder, ach, wenn sich alle an die 10 Gebote halten würden, dann, ja, stimmt. Aber nehmen wir sie nur mal. Nehmen wir nur mal die 10 Gebote. Wer hat schon mal eins gebrochen? Okay, die, die sich nicht gemeldet haben, haben in dem Moment auch eins gebrochen, nämlich die Gottes. Es ist Gnade. Es ist nur Gnade und die Konsequenz des Kreuzes, dass wir leben. Und Jona hat es erlebt in Ninive, das Unfassbare. In Jona 3, Vers 10 heißt es, Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da ließ er das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Und man könnte sagen, aus Ninive wurde nie Ninive. Nie gibt Gott auf. Nie gibt Gott die Menschen auf. Nie gibt Gott dich auf. Vielleicht denkst du auch gerade an deine Fischbauchsituation oder an etwas anderes und sagst, Gott, mir reicht's, mir stinkt's, ich habe keinen Bock mehr. Gott gibt dich nicht auf. Er liebt dich. Und in seiner Gnade will er dir begegnen. Und wenn Gott dir schon eine zweite Chance gibt, dann gib sie dir auch selber. In 2. Korinther 6 heißt es, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Es ist nie zu spät, nie, solange du lebst, dich Jesus anzuvertrauen. Nie. Es ist nie zu spät, dein Leben für ihn einzusetzen. Es ist nie zu spät, auf ihn zu hoffen. Es ist nie zu spät, sich ihm zu öffnen und loszugehen. Zu vertrauen, dass er dich führt. Übrigens, mein Freund Marc und ich, wir haben uns wieder vertragen. Wir mussten einige Wochen nach diesem sagenumwobenen Fußballturnier etwas für die Jungschaft vorbereiten. Gott hat Humor. Und ich weiß es heute noch, ich habe es heute noch bildlich vor Augen, wie wir bei ihm im Wohnzimmer am Tisch saßen, uns getroffen haben, waren noch ein, zwei andere dabei. Und er reichte mir die Hand und sagte, David, wir müssen erst noch was bereinigen. Boah, wisst ihr, wie ich mich danach gefühlt habe? Wie ein neuer Mensch. Die Freundschaft war wieder hergestellt. Wir konnten wieder reden. Wir konnten wieder die gleiche Treppe benutzen. Wir mussten nicht voller Gefahren die Straßenseite wechseln. Es war etwas, was zerbrochen war, wieder da. Und wenn das erst menschlich möglich ist, wie schön ist es dann, wenn wir Gottes Gnade immer und immer wieder in Anspruch nehmen? Zum Schluss. Es wäre grausam, wenn wir uns nur mal vorstellen, dass Gott nicht gnädig ist. Stellt euch nur mal vor, wir würden das bekommen, was wir verdienen. Warum machen wir das schon mal? Ist das so schlimm? Oder seid ihr so dankbar für die Gnade? Was wäre, wenn wir bekommen würden, was wir verdienen? Das wäre die Hölle. Kleines Wortspiel. Die Frage ist, wie verhältst du dich zu dieser Gnade Gottes? Läufst du weg wie Jona? Verurteilst du dich selber? Steckst du den Kopf in den Sand? Wenn du an deine Situation denkst, wenn du daran denkst, wenn Gott dir etwas sagt, ihn zu hören und das auch zu tun, oder vertraust du, gehst du ein Wagnis ein. Und ich lade dich heute Morgen ein Wagnis einzugehen. Wir werden es auch gleich singen in dem Lied. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Manchmal können wir im Leben nichts anderes als nur noch vertrauen. Und dann wird das Leben spannend. Und ich lade dich wirklich dazu ein. Ich versage oft genug. Ich stehe hier nicht vorne und sage, hey, wow, mach's auch wie ich. Ich bitte dich, mach's besser. Okay? Aber ich lade dich wirklich ein, ganz neu Gott zu vertrauen. Und egal in welcher Situation du bist, zu hoffen und zu vertrauen, dass du übers Wasser laufen kannst. Weil Gottes Gnade vollkommen ausreicht und es ein nie nicht gibt. Solange du lebst, gibt es kein zu spät, kein nie. Weil Gottes Gnade unerschöpflich ist. Und weil es in deinem Wort heißt, jetzt und heute ist die Zeit der Gnade und der Tag des Heils. Amen.